Ja, ich habe gerade Kribbeln im Bauch. Ich bin gerade so, oh, weil nämlich das, was ihr gehört habt, die Bilder und die Bibelstellen, habe ich so gedacht, haben die Predigt schon gelesen oder wie jetzt? Also das passt so. Es wird um das Wort gehen, es wird um Ergänzung gehen, es wird um gemeinsam tragen gehen und es wird um Frucht gehen und ich bin so, oh, Gott, lass Wunder geschehen. Ja, das erste ist schon mal da. Ne? So. Ja, total klasse. Jetzt habe ich euch nicht begrüßt. Guten Morgen, ihr lieben Geschwister. Ich freue mich echt. Ich wollte mit einer Frage einsteigen, diese üblichen Fragen, die gar keine Antwort wollen, nämlich nur, dass ihr mal ganz kurz denkt, worüber redet ihr den ganzen Tag? Worüber sprecht ihr, wenn ihr mit Menschen sprecht, so normal, so, worüber sprecht ihr? Welche Wörter und Sätze gehen euch im Kopf rum? Den ganzen Tag sprechen wir entweder leise, nur im Kopf, so die Mundfaulen immer nur hier oben, und oder auch laut, ja, erzählen irgendwas. Wir sind mit Sprache unterwegs, immer. Im wachen Zustand kriegen wir dieses Radio im Kopf gar nicht abgeschaltet, dass da mal Stille ist da oben. Das ist ganz schwer. Das ist möglich, aber es ist schwer. Und dieses Sprachliche, das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Menschseins. Das ist das, was uns von Tieren unterscheidet. Tiere können nicht kreativ sprechen, so wie wir. Es gibt immer wieder Versuche, dass man Tieren, also Affen meistens, versucht, das Sprechen beizubringen und zu belegen versucht, dass Tiere auch sprechen können. Und das ist einfach Quatsch. Ne? Also kluge Affen können eine große Anzahl von Wörtern tatsächlich lernen. Es gibt einen Gorilla, der heißt Coco, der wird schon seit zig Jahren gelehrt. Und er kann angeblich 1000 Gebärden der amerikanischen Gebärdensprache verstehen und 2000 englische Wörter kann er angeblich auch verstehen. Glaube ich auch jetzt einfach mal, dass er das kann. Trotzdem ist dieser Gorilla auf dem geistigen Niveau eines 2- bis 3-jährigen Kindes und er kann keine Grammatik, er kann immer nur einzelne Wörter und er kann auf Fragen antworten, deshalb dieses, er versteht die Zeichen, wenn man ihn fragt, hast du Hunger, dann kann er machen. Banane, ja, Banane. Aber er kann zum Beispiel keine Fragen stellen. Das ist ihm gar nicht im Sinn. Ja? Jedes Kind, was man lehrt, mit dem man Zeit verbringt, das wird sagen, wenn man sagt, du, ich muss jetzt los oder jetzt ist es zu Ende oder so, dann sagt das Kind, wo gehst du hin, was machst du da, wann kommst du wieder, kannst du nicht noch ein bisschen bleiben? Solche Fragen stellen Tiere nicht. Und letztendlich lernen Tiere tatsächlich die Wörter am besten, die irgendwie mit Futter zu tun haben. Und alles andere ist schon sehr schwer beizubringen. Und kein Tier kann über irgendwie einen Wortwitz lachen und kein Tier kann einen Wortwitz selber machen. Insofern unterscheiden wir uns da ganz fundamental von allen Tieren. Und wir Menschen, wir sind eben nach Gottes Ebenbild geschaffen und darum können wir sprechen, so wie Gott sprechen kann. Und wenn Gott spricht, dann passiert was. Ja, sein Wort kommt nicht leer zurück, sondern wenn er spricht, dann passiert was. Sprache ist unglaublich mächtig. Ihr kennt alle die Schöpfungsgeschichte und Gott sprach, es werde Licht oder was auch immer. Er sprach und dann passierte es. Ja, es wurde Licht. Gott hat die ganze Welt, das Universum, alles in Existenz gesprochen. Ja, er hat was gesagt und seine Worte hatten Schöpfungskraft. Und nur durch das Aussprechen wurden diese Dinge Wirklichkeit. Weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, können auch wir durch Sprache Dinge erschaffen. Worte schaffen Realitäten. Im Paradies, ganz am Anfang, da sollen Adam und Eva den Tieren Namen geben. Und das bedeutete, dass sie über sie herrschten. Weil die Worte, die sie über die Tiere aussprachen, Macht über die Tiere gab. Und ihr kennt das auch, wenn man zum Arzt geht und man weiß gar nicht so genau, was man hat. Ja, irgendwie. Und dann ist man schon erleichtert, wenn der Arzt dem unerklärlichen Geschehen in meinem Körper einen Namen geben kann. Dann habe ich schon das Gefühl, ah, jetzt wissen wir, was es ist, jetzt kriegen wir es auch in den Griff. Ja? Und dann sagt er sowas wie Fibromyalgie oder Mukoviszidose oder Prader-Willi-Syndrom. Ja? Als hätte das irgendeine Bedeutung. Aber wir haben dann das Gefühl, ah, wir wissen, was es ist, jetzt kriegen wir es in den Griff. Nochmal eine ganz andere Frage. Da will ich jetzt eine Antwort. Meldet euch mal, wer von euch glaubt, dass Frauen besser oder überhaupt multitaskingfähig sind und Männer nicht so gut oder gar nicht multitaskingfähig sind? Also wer denkt, Frauen können das oder zumindest können sie es besser als Männer und Männer können das nicht so gut? Cool, cool. Ganze Menge. Ihr seid alle reingefallen. Sprache schafft Realitäten. Wenn ich immer nur wieder wiederhole, dass Frauen ja multitaskingfähig sind und Männer ja nicht, dann schaffe ich Realitäten. Und ihr habt es schon, ja, ist schon real geworden. Aber das ist nicht so. Niemand ist wirklich multitaskingfähig. Weder Männer noch Frauen, wir können es alle nicht. Aber die Wahrheit dahinter ist, wenn Frau ja multitaskingfähig ist, dann kann sie die Kinder hüten, die Küche putzen, das Bad putzen, die Wohnung aufräumen und die Kinder auch noch bespaßen dabei. Schafft sie alles und er kann es ja nicht. Er kann es ja nicht, er ist ja nicht multitaskingfähig. Nee, also wenn ich die Kinder hüte, dann schaffe ich nicht noch was anderes. Ja, da ist Methode dahinter. Also, lasst euch das nicht einreden. Sprache schafft Realitäten, aber es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Also, wir können es alle nicht. Ja? So viel dazu. Sprache schafft Realitäten. Sprache kann also kreieren, sie kann was erschaffen, sie kann aufbauen und in Existenz bringen. Du bist geliebt, du bist wunderbar gemacht, du bist ein Königskind. Das sind Worte, die aufbauen und Leben spenden. Genauso kann Sprache auch zerstören, verletzen, vernichten. Dich kann ja keiner mögen. Du bist ein Zufallstreffer, den niemand wollte. Du bist ein dummes Kind. Worte schaffen Realitäten. Wenn man einem Lehrer sagt, ist tatsächlich als Experiment durchgeführt worden, wenn man einem Lehrer sagt, dass die neue Klasse, die er übernehmen wird, zur Hälfte, und die sitzen alle links, sagen wir mal, zur Hälfte besteht diese Klasse aus Kindern, die besonders intelligent sind und die besonders starke Lernfortschritte machen werden. Und leider ist die andere Hälfte der Klasse, alle die, die rechts sitzen, das sind die, die nicht so gut lernen können und die wahrscheinlich nicht so mitkommen werden. Dann ist es am Ende des Schuljahres so, dass tatsächlich die, die links sitzen, alle richtig gut sind und die, die rechts sitzen, nicht so gut sind, obwohl sie vorher tatsächlich alle gleich waren. Es gab überhaupt gar keinen Unterschied. Es wurde nur gesagt, die sind schlau und die sind nicht so schlau und Worte schaffen Realitäten. Am Ende haben die mehr gelernt als die. Und dass es wichtig ist, zu kommunizieren, zu sprechen, aber eben gut zu sprechen, das zeigt sich auch in einem Versuch, der angeblich stattgefunden hat. Es wird immer so zitiert, als wäre das tatsächlich so gewesen, aber ich glaube, es ist geschichtlich nicht wirklich gesichert, dass Friedrich II. Von Hohenstaufen römischer Kaiser, deutscher König und hast du nicht gesehen, so 1200 bis 1250 hat er gelebt, dass der ein Experiment gemacht hat, wo er Kinder Ammen gegeben hat und eben nicht mit ihnen gesprochen werden durfte und sie nicht liebkost werden durften. Und dann wollte er herausfinden, was die Ursprache der Menschen ist. Wenn man einem Kind keine Sprache beibringt, kann es dann so eine Gottessprache vielleicht sprechen oder so. Und die traurige Geschichte, wenn sie denn so stattgefunden hat, ist, dass die Kinder alle bei dem Versuch gestorben sind, weil wir auf ein Du hingeschaffen sind. Wir sind auf Gott hingeschaffen und wir brauchen ein Gegenüber und wir brauchen jemanden, mit dem wir uns austauschen können. Wenn wir nicht sprechen können oder dürfen, dann ist das eine riesige Belastung. Geheimnisse oder Tabus, Dinge, über die nicht gesprochen werden darf, haben auch eine große Macht. Manchmal wirken sich sogenannte Familiengeheimnisse noch über Generationen aus. Da weiß die dritte Generation gar nicht, was mal vorgefallen ist. Es wurde ihnen nie gesagt, es war immer ein Geheimnis und trotzdem sind sie betroffen und es hat Auswirkungen, weil nicht gesprochen wird. Sigmund Freud ist einer der Erfinder der Psychoanalyse und er nannte das die Talking Cure, die Heilung durch Gespräch. Wenn wir über unsere Probleme, Sorgen und Nöte sprechen können und wenn wir dabei einen guten Zuhörer haben, dann kann so ein Gespräch sehr erleichtern und es kann sogar zur Heilung von psychischen Beschwerden führen. Sprache und Kommunikation macht sehr viel möglich. Nur mal so am Rande, Jan hat früher immer gesagt, was gehst du zum Therapeuten, hast du keine Freunde? Ja, da ist was Wahres dran. Mit unseren engsten Freunden besprechen wir, was uns bedrückt oder was uns umtreibt und wir finden Erleichterung. Aber es gibt Dinge, die wir nicht einmal unseren besten Freunden oder auch nicht einmal unserem Ehepartner erzählen. Psychotherapie und Seelsorge sind sich darin einig, dass das Aussprechen von Problemen und Schwierigkeiten, von Vergehen und Versäumnissen befreiend und lösend wirkt. Manchmal wird uns erst beim Sprechen klar, was eigentlich los ist. Ich bin ja viele Jahre in eine Selbsthilfegruppe gegangen für Angehörige von Alkoholikern. Und ich habe sehr viele Abende dort mit den Worten begonnen, ich heiße Silke und ich bin Angehörige und mir geht es gut. Was mich in der letzten Woche ein bisschen beschäftigt hat, das war dies und das und das und das. Und dann saß ich da und habe geheult und gemerkt, mir geht's gar nicht gut. Gar nicht gut. Aber nach diesen sogenannten Meetings, den Gruppentreffen, ging es mir immer wirklich deutlich besser, weil ich mich aussprechen konnte und weil ich getröstet wurde. Es war allerdings auch der richtige Rahmen für so eine Aussprache. Alle hatten sehr Ähnliches durchgemacht. Keiner konnte sagen, ja, ich komme mit dem Alkoholismus von meinem Partner klar. Solche Leute hätten ja nicht da gesessen. Sondern wir waren ja da in dieser Gruppe, weil wir alle nicht mit dem Trinken eines nahen Freundes oder Angehörigen umgehen konnten. Und miteinander darüber zu reden, das war hilfreich. Die Gründer der anonymen Alkoholiker, Bob und Bill, haben in ihrem 12-Schritte-Programm festgehalten, wie sie es geschafft haben, nicht mehr zu trinken. Es fing damit an, dass sie voreinander zugaben, dem Alkohol gegenüber machtlos zu sein. Das ist der erste Schritt. Ich bin ein Alkoholiker. Ja? Ich kann mit Alkohol nicht umgehen. Und die Schritte 4 bis 7, die lauten dann: Schritt 4, wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren. 5, wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. 6. Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen. 7. Demütig baten wir ihn, unsere Mängel von uns zu nehmen. Hier geht es offensichtlich um mehr, als sich nur mal den Kummer von der Seele zu reden. Bob und Bill haben festgestellt, dass es gut ist, eine, man könnte sagen, Lebensbeichte abzulegen. Und der 10. Schritt ist dann nachher, wir setzten die Inventur bei uns fort und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es sofort zu. Einmal eine Lebensbeichte und dann immer weiter den täglichen Kleinkram beichten. Das hält die Alkoholiker trocken. Und wisst ihr was? Das hält auch uns Christen auf dem richtigen Weg. Was unterscheidet aber jetzt eine Beichte von einem normalen Herzausschütten? Wenn man sich nur mal alles von der Seele redet, dann kann das sehr befreiend sein. Manchmal müssen wir einfach mal Dampf ablassen und wir brauchen da gar keine Lösung, wir brauchen keinen Kommentar, keinen Rat, wir müssen es einfach nur mal loswerden. Ja? Und dann sagen wir alles, was uns ärgert und bedrückt und was wir so auf dem Herzen haben und dann sind wir es auch ein Stück weit los und diese Dinge haben weniger Macht über uns. Und wie gesagt, oft sortieren sich dabei auch erst die Gedanken. Aber das ist keine Beichte. Bei einer Beichte ist man sich dessen bewusst, dass es eine richtende Instanz gibt. Ein Herzausschütten wird erst zur Beichte, wenn wir an den Punkt kommen zu sagen, ich bin schuldig geworden. Oder in christlichem Deutsch, ich habe gesündigt. Alkoholkranke Menschen, die nichts gegen ihre Krankheit tun, sind alle schuldig geworden, weil Alkoholismus eine Krankheit ist, die mit sehr viel Lug und Trug einhergeht, wie alle Süchte. Alkoholiker haben alle krankheitsbedingt gelogen und betrogen. Erst wenn sie anerkennen, dass sie dem Alkohol gegenüber machtlos sind, wenn ihnen unumstößlich klar wird, dass sie Alkoholiker sind, dann erst haben sie die Möglichkeit, mit dem Trinken aufzuhören. Aber es geht ja hier nicht um Alkoholismus. Ist uns klar, dass wir alle daran leiden, dass wir eben nicht mehr im Paradies leben? Dass wir also alle Sünder sind, alle schuldig geworden sind? Und zwar an dem Tag, an dem wir beschlossen, dass wir es besser wissen als Gott und unsere eigenen Entscheidungen trafen? Erst wenn uns bewusst geworden ist, dass wir zutiefst sündig sind, können wir auch unser Leben verändern. Lebensbeichte. Wenn uns klar wird, dass wir lügen und betrügen, um zum Beispiel unsere Beziehungen oder unseren Job nicht zu verlieren, erst dann können wir beichten. Erinnert euch an die Geschichte im 1. Mose Kapitel 3. Adam und Eva haben von der verbotenen Frucht gegessen. Ängstlich verstecken sie sich und Gott fragt, Adam, wo bist du? Adam ist noch nicht so weit, dass er beichten kann. Erst als Gott fragt, hast du etwa von der verbotenen Frucht gegessen? Gesteht Adam, ja. Und dann kommt ein Aber. Ja, aber. Ja, aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht, deswegen habe ich davon gegessen. Das ist noch kein echtes Schuldeingeständnis. Da übernimmt Adam noch nicht die volle Verantwortung für sein Handeln. Im Gegenteil. Die Frau, die du Gott mir gegeben hast, die hat mir eine Frucht gegeben und deshalb habe ich sie gegessen. Also ist eigentlich ja Gott schuld, dass er das gemacht hat. Ne? Hätte er ihm nicht diese Gefährtin gegeben, dann wäre ja alles gut gewesen. Adam ist noch nicht in der Beichte. Das ist eine Art, mit Schuld umzugehen. Ja, aber ich konnte eigentlich nichts dafür. Und die anderen haben gesagt, nur allzu menschlich, aber auf Dauer nicht hilfreich. Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Innern. So hieß der 4. Schritt der anonymen Alkoholiker. Furchtlos ist gar nicht so einfach. Festzustellen, dass wir schuldig geworden sind, das ist nicht angenehm. Wer will das schon gerne zugeben, dass er versagt hat, lieblos war und gemein und das nicht nur einmal, sondern täglich, mehrmals, weil wir aus uns selbst heraus nichts Gutes können. Deshalb rationalisieren wir das Böse weg, um das schöne Bild, das wir von uns haben, zu erhalten. wir konnten doch gar nicht anders handeln, wegen der schlechten Kindheit und weil uns jemand so schlimm provoziert hat und weil die gesellschaftlichen Verhältnisse nun mal so sind, wie sie sind. Da hatten wir doch gar keine Wahl. Wenn wir so mit Schuld umgehen, hat das zur Folge, dass unser Gewissen abstumpft, aber es nimmt die Schuld nicht weg. Ich kann auch gute Vorsätze fassen, fest entschlossen sein, beim nächsten Mal mache ich es nicht wieder falsch. Beim nächsten Mal und überhaupt nie wieder mache ich diesen Fehler. Und am Ende verzweifeln wir an uns selbst, weil wir es einfach auf die Dauer nicht schaffen. Oder ich kann versuchen, alle schlechten Taten oder die verpassten Gelegenheiten durch besonders gute Taten wieder auszugleichen. Aber auch das macht das Böse nicht ungeschehen und nimmt die Schuld nicht weg. Es gibt nur eine Lösung: Beichten. Also bekennen und die volle Verantwortung übernehmen. Herr, ich bin sündig. Herr, ich habe gesündigt. Ich war es. Ich habe diese falsche Entscheidung getroffen. Ich habe das verbockt. Kein Wenn und Aber. Ich habe gesündigt und es tut mir so leid. In Psalm 32, in den Versen 3 bis 5, lesen wir von David Folgendes. Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel lauten die Verse 8 und 9: Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das sind doch fantastische Zusagen. Vertrauen wir Gott, dass er seine Zusagen hält, dass er, egal was wir beichten, uns unsere Sünden vergeben wird und uns von allem Bösen reinigen wird, solange wir wirklich bereuen? Oder ist die Ursünde noch in uns, nämlich dass wir Gott nicht wirklich vertrauen? Ich will noch mal auf den fünften Schritt der anonymen Alkoholiker zurückkommen. Wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. Warum sahen Bob und Bill die Notwendigkeit, nicht nur vor Gott, sondern auch vor einem anderen Menschen zu beichten? In der katholischen Kirche beichtet man immer bei einem Priester, also auch bei einem anderen Menschen und vor Gott. Reicht es nicht, es so zu machen wie David? Die Antwort lautet jein. Manchmal reicht es. Manchmal reicht es, ehrlich vor Gott auszupacken, alles zu bekennen und zu bereuen, und man erfährt direkt Vergebung von Gott, so wie David. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich wirklich Gottes Stimme gehört habe und er mir zugesagt hat, dass mir vergeben ist. Manche Sachen macht er bei mir zur Chefsache. Finde ich immer ganz toll. Aber wenn ich einen anderen Christen bitte, und wenn wir im 1. Petrus lesen, im 2. Kapitel, Verse 5 und 9, dann wissen wir, es muss kein Pastor sein, sondern es muss einfach nur ein anderer Christ sein. Wenn ich also einen meiner Geschwister bitte, mir die Beichte abzunehmen, dann habe ich jemanden, der mir hilft, mich nicht wieder zu verstecken. Und der mir sagt, da ist aber noch ein Ja-Aber. Und der sorgt dafür, dass ich das Ganze wirklich ernst genug nehme. Und jetzt kommen wir wieder an den Anfang zurück, wo ich über die Macht der Worte gesprochen habe. In Johannes 20 steht: Wem ihr die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen, und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Und in Jakobus 5,16 lesen wir: bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Liebe Geschwister, glücklich ist, wer in einer Zweierschaft oder sonst wo jemanden hat, mit dem er beichten kann. Denn ich behaupte, die mächtigsten Worte, die überhaupt jemand aussprechen kann, ist nicht etwa, ich liebe dich. Nee, für mich sind die mächtigsten Worte überhaupt, im Namen Jesu ist dir vergeben. Da ist Power. Worte schaffen Realität. Wenn uns einer unserer Geschwister die Vergebung Gottes zuspricht, dann sind wir von der Sünde gereinigt und befreit. Wir sind nicht mehr einsam und allein mit unserer Schuld, sondern bekommen neuen Lebensmut. Was vorher tot war, nämlich Beziehungen, was versperrt war, der Weg zu Gott, das wird durch eine Beichte wiederhergestellt, wieder freigemacht. Und ich will uns einfach ermutigen, dass wir die Beichte wiederentdecken, dass wir diese Kraft uns wieder zunutze machen. Und ich wünsche mir, dass wir alle diese kraftvolle, befreiende, erlösende Erfahrung machen, dass wenn wir beichten, dass wir Vergebung empfangen und freigesprochen werden und der Weg wieder frei ist. Und ich wünsche mir, dass wir vor jedem Abend mal wirklich Zeit haben, unsere Sünden zu bekennen. Und ich wünsche mir, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen, in dem Bewusstsein, dass wir alle Sünder sind. Nehmt einander an, so wie Gott euch angenommen hat, zu seinem Lob. Keiner von uns ist besser als der andere. Keiner von uns kann ohne Gottes Vergebung bestehen. Ich wünsche mir, dass wir uns diese mächtigen Worte gegenseitig zusprechen können, weil wir erkannt haben und bereuen und beichten. Im Namen Jesu ist dir vergeben. Und ich möchte jetzt, dass wir eine Weile still sind und uns vom Heiligen Geist zeigen lassen, wo wir schuldig geworden sind. Und ich werde diese Zeit dann mit einem Gebet abschließen. Und dann können wir vielleicht schon heute damit anfangen, gegenseitig uns jemanden zu suchen, jemanden zu finden, mit dem wir beichten können. Und wenn wenn die Lebensbeichte dran ist, wenn du noch nie so eine Lebensbeichte abgelegt hast und du denkst, das ist das, was dran ist, das wird wahrscheinlich jetzt hier den Gottesdienstrahmen sprengen, dann überleg dir nur, mit wem du das vielleicht besprechen möchtest und mach mit der Person einen Termin. Und für die, die wir schon vielleicht in dem Modus sind, nur noch den täglichen Kleinkram, in Anführungsstrichen, vor Gott bringen zu müssen und zu wollen, wir können das wahrscheinlich gut vor dem Abendmahl erledigen und suchen uns einen Menschen unseres Vertrauens und beichten gegenseitig. Und das möchte ich gerne tun, nachdem wir diese Zeit der Stille hatten. Und noch so zum, wer kann eine Beichte hören? Ja? Jeder, der selbst unter dem Kreuz lebt, kann die Beichte hören. Alle, die wir in Jesus sind, dürfen wir Vergebung zusprechen. Wer noch Fragen hat, kann mich natürlich auch einfach ansprechen. Aber jetzt wollen wir erstmal still werden in dieser vorösterlichen Fastenzeit und uns von Gott zeigen lassen, was wir beichten sollen. Und wer so gar nicht weiß, wo er überhaupt anfangen soll, der kann sich die 10 Gebote nehmen, stehen im 2. Mose 20, Verse 1 bis 17 und einfach mal gucken, welche der Gebote habe ich denn eigentlich so in letzter Zeit übertreten. Und da fängt es bei mir oft beim ersten schon an. Lasst uns also still sein und uns von Gott zeigen lassen, was wir beichten möchten oder sollen.